PP, Abiturvorbereitung, Lernbereich 1. Ziele wissenschaftliche Psychologie und Pädagogik. Beschreibung, Erklärung, Verstehen, Vorhersage und Veränderung. Die Wissenschaft dient den Menschen in erster Linie zur Erkenntnisgewinnung. Menschen wollten schon immer Informationen über die Beschaffenheit der Wirklichkeit gewinnen, verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Ziel: Zuwachs an Wissen, Veränderungsprozesse. Definition: Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet methodisch gewonnenes und in ein System gebrachtes Wissen sowie die Formulierung von Aussagen über einen Bereich der Wirklichkeit. Merkmale von Wissenschaft: Erkenntnisgewinnung, Objektbereich, Methoden, System und Theorie, Prinzipien, der Wissenschaftler und sein Menschenbild. Bei der Wissenschaftler und sein Menschenbild kommt es zu einem Zusammenspiel von Erkenntnis. Es sind Wissen über die Beschaffenheit der Wirklichkeit und Subjekt, der Wissenschaftler, der die Forschung durchführt, und dem Objekt, bestimmter Bereich der Wirklichkeit, der Gegenstand. Dann Menschenbild ist die Vorstellung, die ein Forscher vom Wesen des Menschen, vom Menschsein hat, die sie bestimmt, worauf sein Augenmerk gerichtet ist und was eine Theorie leisten kann. Vielfalt wissenschaftlicher Methoden. Definition: Wissenschaftliche Methode. Die der planmäßigen Beobachtung und Beschreibung eines bestimmten Bereiches der Wirklichkeit und der Gewinnung von überprüfbaren Daten zum Zwecke der Erklärung dienen, bezeichnen wir als erfahrungswissenschaftliche bzw. empirische Methoden. Dabei unterscheidet man in erfahrungswissenschaftliche und geistige Methoden. Bei erfahrungswissenschaftlichen Methoden ist es wichtig, Naturwissenschaften zu definieren. Fasst alle Wissenschaften zusammen, die Vorgänge und Gesetze bzw. Gesetzmäßigkeiten in der Natur erforschen. Dabei ist es wichtig, auch noch erklärend zu definieren. Im wissenschaftlichen Sinn bedeutet Beziehung zwischen beschriebenen Merkmalen, die als Ursache-Wirkungszusammenhänge gesehen werden, herzustellen. Auch wichtig ist es hier, auf Gesetzmäßigkeit zu achten. Gesetzmäßigkeit ist die Beziehung für eine Wahrscheinlichkeitsaussage über die durch wissenschaftliche Untersuchungen festgestellte Beziehung zwischen beschriebenen Merkmalen. Theorie aus der Sicht der erklärenden Position bezeichnet das Gefüge von sinnvoll aufeinanderbezogenen Annahmen über nicht beobachtbare Prozesse im Menschen, um das Warum einer Gesetzmäßigkeit darzulegen. Definition: erfahrungswissenschaftliche bzw. empirische Methoden. Die der planmäßigen Beobachtung und Beschreibung eines bestimmten Bereiches der Wirklichkeit und der Gewinnung von überprüfbaren Daten zum Zwecke der Erklärung dienen, bezeichnen wir als erfahrungswissenschaftliche bzw. empirische Methoden. Dabei ist es wichtig, auch die Merkmale dieser erklärenden Position aufzuzeigen. Diese lauten: Wissenschaft ist empirische Wissenschaft, die von konkreten Beobachtungen bestimmter Sachverhalte ausgeht und diese festhält. Außerdem, Wissenschaft hat die Aufgabe, Gesetzmäßigkeiten aufzufinden und Theorien aufzustellen und Gesetzmäßigkeiten als solche hinterfragen zu können. Zudem, Gesetzmäßigkeiten und Theorien lassen Voraussagen zu und geben Handlungsweisungen, wie man Erleben und Verhalten bewusst, gezielt und geplant kontrollieren, beeinflussen und manipulieren kann. Kommen wir nun zu geisteswissenschaftlichen Methoden und somit zur verstehenden Position. Hier ist es wichtig, Verstehen zu definieren. Verstehen heißt das Ziel, den Zweck menschlichen Verhaltens und Erlebens und dessen Sinneszusammenhang zu erfassen. Theorie nach der verstehenden Position. Aus der Sicht der verstehenden Position ist die Beziehung für sinnvoll aufeinanderbezogene Annahmen über nicht beobachtbare Prozesse im Menschen, um den Sinn und Bedeutungszusammenhang einer Gegebenheit darzulegen. Hier ist es wichtig, Geisteswissenschaften zu definieren. Geisteswissenschaften bezeichnet alle Wissenschaften, die sich mit Erzeugnissen des menschlichen Geistes und deren Kultur beschäftigt. Dabei ist es wichtig, Methoden aus der verstehenden Definition zu definieren, die durch das Herausfinden von Wert- und Sinneszusammenhängen dem Verstehen dienen, werden als geisteswissenschaftliche Methoden bezeichnet. Auch hier gibt es Merkmale dieser verstehenden Position. Diese lauten: Wissenschaft hat die Aufgabe, Sinn- und Bedeutungszusammenhänge der Wirklichkeit zu erkennen und aufzudecken. Des Weiteren, es geht um das Erfassen des Ziels und des Zwecks einer bestimmten Wirklichkeit und ihren Sinneszusammenhang. Zudem, dieses Verstehen lässt Anweisungen für das praktische Handeln gewinnen, um Erleben und Verhalten zu beeinflussen zu können. Dabei kommt es zu einer Verschränkung von erklärender und verstehender Position. Objekte wissenschaftlicher Forschung bilden grundsätzlich Naturvorgänge und Erscheinungen und Produkte des menschlichen Geistes und Handelns von Menschen ab. Pädagogik und Psychologie müssen sich beiden Positionen verpflichtet fühlen. Es gibt einige wissenschaftliche Methoden, um dies herauszufinden. Eine dieser empirischen Methoden ist das Experiment. Unter Experiment versteht man das absichtliche und planmäßige Herbeiführen eines Vorgangs, um ihn gezielt beobachten zu können. Das Experiment hat verschiedene Kriterien. Diese lauten Willkürlichkeit, Variierbarkeit und Wiederholbarkeit. Unter Willkürlichkeit versteht man, Willkürlichkeit bedeutet, dass der Forscher die Bedingungen, deren Wirkung er beobachten will, und die Situation, unter der die Beobachtung stattfinden soll, sowie den Ort und die Zeit für die Untersuchung selbst bestimmen kann. Variierbarkeit bedeutet, dass der Forscher die Bedingungen, deren Wirkung er beobachten will, verändern kann. Wiederholbarkeit bedeutet, dass der Forscher seine absichtlich herbeigeführten Vorgang beliebig oft durchführen kann. Dabei ist es wichtig, dass die Prinzipien wissenschaftlichen Vorgehens eingehalten werden. Diese lauten der Reihenfolge nach mit ihren Definitionen: Eindeutigkeit, Beschreibung muss klar, präzise und genau sein. Zentrale Begriffe müssen eindeutig bestimmt sein. Als nächstes die Überprüfbarkeit, bedeutet, dass die Aussage und Art und Weise, wie der Forscher diese Aussage gewonnen hat, in der Realität jederzeit nachvollziehbar und wiederholbar sind. Als nächstes Validität, also die Gültigkeit, bedeutet, dass ein Forscher auch tatsächlich das untersucht, was er zu untersuchen angibt. Dann Reliabilität, Zuverlässigkeit, bedeutet, dass ein Forscher was er zu untersuchen angibt, genau und exakt beobachtet bzw. misst. Als nächstes die Objektivität, also verschiedene Wissenschaftler müssen mit ihrer Untersuchung unter gleichen Bedingungen zu gleichen Ergebnissen kommen. Eine Untersuchung ist dann objektiv, wenn unabhängige Personen, die sie durchführen, auswerten und interpretieren, gleiche Ergebnisse erreichen. Die Ergebnisse dürfen also nicht von der Person des Forschers abhängen. Als letztes die Widerspruchsfreiheit. In einem Aussagesystem dürfen nicht ein Satz und gleichzeitig sein Gegenteil vorkommen. Die einzelnen Aussagen müssen stimmig miteinander sein. Hierbei ist es wichtig, dass man auf die Vorgehensweisen bei einer empirischen Untersuchung eingeht. Diese haben 10 Schritte. Der erste Schritt ist die wissenschaftliche Fragestellung. Eine wissenschaftliche Fragestellung ist eine Mitteilung darüber, welcher Sachverhalt untersucht werden soll. Der zweite Schritt ist die Bildung der Hypothese. Aussagen und Theorien lassen sich widerlegen, indem sie falsifiziert werden. Bestimmung der Variablen ist der dritte Schritt. Definition von Variablen ist, Variablen sind bestimmte Merkmale von Untersuchungsgegenständen, die miteinander verglichen werden. Es wird in unabhängige und abhängige Variablen unterschieden. Definition unabhängige Variablen. Die unabhängigen Variablen ist die Ursache, die Bedingung, von der der Forscher ausgeht und sicher eine bestimmte Wirkung erwartet. Die abhängige Variable ist die Folge, die Wirkung, die sich aufgrund der unabhängigen Variablen ergibt. Der vierte Schritt lautet Operationalisierung der zentralen Begriffe. Operationale Definition ist eine Begriffsbestimmung, in welcher ein Begriff auf das Beobachtbare zurückgeführt, einer Beobachtung zugänglich gemacht ist. Der fünfte Schritt ist das Ausschalten von Merkmalen, die das Ergebnis verfälschen könnten, den sogenannten intervenierenden Variablen. Die intervenierende Variable stellt dasjenige Merkmal dar, welches die Beziehung zwischen unabhängiger und abhängiger Variable beeinflusst. Also die unabhängige Variable bewirkt die abhängige Variable und die intervenierende Variable beeinflusst diese Verbindung. Der sechste Schritt ist die Bestimmung der Stichprobe. Eine Stichprobe wird aus der Population entnommen. Die Population ist die Gesamtheit aller Personen, für die man aufgrund einer Untersuchung eine Aussage treffen will. Bezeichnet man als Grundgesamtheit bzw. Population. Der siebte Schritt ist die Durchführung der Untersuchung. Je nachdem, was erforscht wird bzw. untersucht wird, handelt es sich um eine Beobachtung, ein Experiment, einen Test oder um eine Befragung, also den empirischen Methoden. Der achte Schritt ist die Auswertung und Interpretation der gewonnenen Daten. Dabei ist wichtig die Quantifizierung. Diese stellt die Angabe der zu untersuchenden Merkmale in messbaren Größen bzw. Zahlen dar. Der Statistik, die Bezeichnung für mathematische Verfahrensweisen, die der Aufbereitung, Auswertung und Interpretation von empirisch gewonnenen Daten dienen. Somit wird die Statistik, mathematische Verfahrensweise zur Aufbereitung, Aufwertung und Interpretation von empirisch gewonnenen Daten weiterverarbeitet in die deskriptive Statistik, also Verfahrensweisen zur Beschreibung und Darstellung der gewonnenen Daten und zur Inferenzstatistik, Verfahrensweisen zur Interpretation der gewonnenen Daten. Der neunte Schritt ist die Wiederholung der Untersuchung, also die Replikation. Replikation bedeutet in den Wissenschaftstheorien die Wiederholung einer wissenschaftlichen Untersuchung zum Zwecke der Ergebniskontrolle. Der letzte Schritt ist die Formulierung von allgemeingültigen Aussagen. Angabe der Art und Weise, wie man die Aussage gewonnen hat, damit diese überprüfbar sind. Das ist der erste Lernbereich vollständig in digitaler Form als Audio.
PP Abiturvorbereitung, Lernbereich 2. Heil- und Sonderpädagogik. Heil- und Sonderpädagogik ist die Theorie und Praxis der Erziehung von Menschen, bei denen spezielle Lern- und Erziehungshilfen notwendig sind. Merkmale dieser Heil- und Sonderpädagogik sind eine Disziplin der Pädagogik unter dem Aspekt spezieller Erziehungshilfen bei Lern- und Erziehungshindernissen. Umfasst die praktische pädagogische Arbeit sowie die theoretische Reflexion über diese Form der Erziehung. Bezieht sich auf Menschen aller Altersstufen mit besonderen Lern- und Erziehungsbedarf und auf Erziehungssituationen mit speziellem Erziehungsauftrag. Ist auf andere Wissenschaften angewiesen, wie zum Beispiel Medizin und Psychologie. Gegenstand der Heil- und Sonderpädagogik sind Menschen, bei denen spezielle Lehren und Erziehungshilfen notwendig sind. Man unterscheidet dabei in Behinderung. Beeinträchtigungen sind auf eine funktionelle Schädigung bzw. Schädigungen und Funktionseinschränkungen zurückzuführen. Und man unterscheidet in Erlebens- und Verhaltensstörungen. Beeinträchtigungen sind nicht auf organische Ursachen zurückzuführen und machen besondere pädagogische und psychologische Maßnahmen erforderlich. Die Aufgaben der Heil- und Sonderpädagogik sind Ursachen und Entstehungen von Behinderungen sowie von Erlebens- und Verhaltensstörungen zu erforschen. Maßnahmen und Methoden zu finden und zu begründen, die über die Regelerziehung hinausgehen. Wichtig ist es hier, den Begriff der Behinderung zu definieren. Behinderung bezeichnet eine längerfristige bzw. dauerhafte funktionelle Schädigung, die zu funktionellen Beeinträchtigungen des Betroffenen sowie zu Nachteilen auf persönlicher, familiärer und/oder gesellschaftlicher Ebene führen kann und besondere pädagogische, psychologische und/oder gesellschaftliche Hilfen erforderlich machen. Dabei ist es wichtig, auch die Merkmale von Behinderung aufzuzählen. Diese sind ähnlich wie in der Definition. Diese lauten: Bei einer Behinderung liegt eine funktionelle Schädigung vor, die zu bestimmten Funktionseinschränkungen führt. Die Folgen dieser Schädigung können nicht, wie bei einer Krankheit, nach relativ kurzer Zeit behoben bzw. geheilt werden, sondern sind langfristig bzw. können gar nicht beseitigt werden. Diese Schädigung führt zu funktionalen Beeinträchtigungen von Fähigkeiten und Aktivitäten der des Betroffenen. Die Funktionseinschränkung hat für den Betroffenen und seine soziale Umgebung eine Beeinträchtigung bzw. Nachteile zur Folge, die sich auf der persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Ebene äußern. Aufgrund dieser Beeinträchtigungen sind besondere pädagogische bzw. psychologische Maßnahmen sowie besondere Hilfen durch die Gesellschaft erforderlich. Es gibt verschiedene Arten von Behinderung. Darunter sind geistige Behinderung, also Beeinträchtigung im Bereich der Intelligenz oder des Denkens, die körperliche Behinderung, eine Einschränkung im Bereich der Motorik und/oder der Bewegungsfreiheit, die Lernbehinderung, eine Beeinträchtigung im Bereich des Lernens und der schulischen Leistung, die Sinnesbehinderung, Einschränkung im Bereich der Wahrnehmung und eine Sprachbehinderung, eine Einschränkung im Vermittlungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie im Sprachverständnis. Eine Schädigung als Ursache führt zur Behinderung als Folge. Man unterscheidet in einfache oder mehrfache Behinderung. Behinderung und ihre Folgen: Persönliche Lebenserschwerungen, soziale Beeinträchtigungen und gegebenenfalls schulische und berufliche Probleme, Erschwernisse. Als nächstes gehen wir auch näher auf den Begriff Lernbehinderung ein. Als Lernbehinderung bezeichnet man Personen, die schwerwiegende, umfänglich und dauerhaft in ihrem Lernen beeinträchtigt sind, geringere schulische Leistungen erbringen, den Anforderungen der Regelschule nicht gerecht werden, Erschwernisse auf persönlicher, familiärer und beruflicher, sozialer und gesellschaftlicher Ebene haben und deshalb besondere pädagogische, psychologische und gesellschaftliche Hilfen benötigt. Nach Hofmeier 2019. Problematiken des Begriffs Lernbehinderung: Keine einheitliche Begriffsführung. Lernbehinderung als Sammelbegriff für diverse Beeinträchtigungen im kognitiven, sprachlichen Bereich. Der IQ-Test ist oft ungeeignet zur Lernbehinderungsmessung. Abgrenzung zur Lernstörung wichtig und eine Stigmatisierung durch den Begriff Behinderung. Ursachen einer Lernbehinderung können genetische Faktoren, organische Bedingungen, unzureichende Erziehung, unzureichende emotionale Zuwendung, sozioökonomische Faktoren, gesellschaftliche Bedingungen sein. Es wird immer von einem Zusammenspiel von mehreren Ursachen ausgegangen. Nach Bleidig sind Ursachen im Einzelfall in komplexe Behinderungsgefüge aus Primärursachen, stabilisierender Ursache, auslösender Ursache und chronifizierender Ursache zusammengesetzt. Behinderung aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Die Festlegung von Behinderung erfolgt durch bestimmte Normen. Normen sind Bezugsgrößen. Normalität ist in diesem Sinn die relative Übereinstimmung einer Person mit den Normenvorstellungen des Beurteilers. Definition der Norm. Eine Norm ist ein Maßstab, an dem Aussehen, Erleben und Verhalten eines Individuums gemessen und bewertet wird. Sie hängt ab von kulturellen, geschichtlichen oder geografischen Kontext. Dabei muss man in ein Mehrheits- und Minderheitsgefüge eingehen. Mehrheit ist die direkte Norm für Personen und Personengruppen. Also diese haben höheres Ansehen und soziale Macht. Die Minderheit nimmt eine Außenrolle ein, haben ein niedrigeres soziales Ansehen, erleben von Minderheiten. Probleme aus der Ausgrenzung entstehen aus dem Verhältnis von Mehrheit zu Minderheit zu Ungunsten der Minderheit. Abweichung von der Norm wird als Störung der gesellschaftlichen Gleichgewichts gewertet. Negative Sanktionierung bei Normkonformalität hat damit normenerhaltende Funktion. Normenverletzendes Verhalten wird auch von der Betroffenen als solches empfunden und wirkt sich negativ auf das Selbstbild und Selbstwertgefühl aus. Fast jede Gesellschaft erzeugt einen Teil ihrer auffälligen Menschen selbst. Dies führt zu einer Stigmatisierung. Dabei ist es wichtig, den Begriff Stigma erst zu definieren. Als Stigma bezeichnet man eine Eigenschaft bzw. ein Merkmal einer Person, welches von der Norm abweicht und mit einer negativen Bewertung und Diskreditierung des Betroffenen verbunden ist. Als nächstes kommen wir zur Stigmatisierung. Unter Stigmatisierung wird der Prozess der Zuschreibung negativer Eigenschaften und Verhaltensweisen und die Diskreditierung eines Menschen aufgrund eines bestimmten Merkmales, das dieser zeigt, verstanden. Diese Merkmale können sichtbar sein. Der Soziologe Erwin Goffman unterscheidet zwischen zwei Identitäten, die stigmatisierte Personen in sich tragen. Eine normale Identität, mit der sie identifiziert bleiben, ohne sie zu erfüllen, und einer defekten Identität, die hinter ihrem Ich-Ideal weitgehend zurückbleiben. Kommen wir als nächstes zur Inklusion. Inklusion im engeren heilpädagogischen Sinn bedeutet die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von allen Kindern und Jugendlichen mit oder ohne besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf, insbesondere von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen von vornherein. Chancen inklusiver Bildung sind Teilhabe der Gesellschaft, Abbau von Hürden, besseres Miteinander, Abbau von Diskriminierung und Stigmatisierung, eine Steigerung des Lern- und Bildungsniveaus, Verbesserung der sozialen Kompetenz. Es gibt natürlich auch Risiken inklusiver Bildung. Eine Schule für alle ohne Ausnahmen gibt es nicht. bzw. Verhinderungen kommunikativen Lernens und Lehrens, Beschädigung einer gesunden Identität, Entstehung eines geringen Vertrauens und der damit verbundenen Selbstwirksamkeit, unzureichende finanzielle Unterstützung, mangelnde entsprechende Ausstattung der Schulen, Ökonomisierungsdruck in der Regelschule, kein Humankapital, Vernachlässigung individueller Förderung, fehlende Zugehörigkeit, Gefahr der Außenseitersituation, schlechte Vorbereitung der Lehrer auf inklusive Erziehung, Überforderung der Lehrer, Behinderung der erforderlichen Flexibilität wegen der ausgeprägten schulischen Regelung und Kontrolle, schulische Leistungsorientierung. Hier muss man auf die Unterstützung von beeinträchtigten Menschen eingehen. Dies kann durch das verhaltensorientierte Konzept auf der Basis der Lerntheorien, dem Case Management auf Basis des ökologischen Ansatzes entstehen. Das verhaltensorientierte Konzept beruht auf einer wissenschaftlichen Grundlage, den Konditionierungstheorien, hier die operante Konditionierung, der Grundannahme, als alles Verhalten, auch das Unangepasste ist erlernt und kann demnach auch wieder verlernt werden, der Zielsetzung Abbau unerwünschten Verhaltens und Aufbau erwünschten Verhaltens durch gezielte Lernhilfen und der Vorgehensweise der Verhaltensanalyse und Verhaltensmodifikation. Als erstes kommen wir zur Verhaltensanalyse. Ziel ist eine möglichst präzise Erfassung und Beschreibung des problematischen Verhaltens mit anschließender Analyse der gewonnenen Informationen. Informationsgewinnung geschieht unter anderem durch Befragung, Beobachtung oder Testung. Die Aufgaben der Verhaltensanalyse sind genaue Beschreibung des problematischen Verhaltens. Welches sind die problematischen Verhaltensweisen? Wie äußern sich dieses Verhalten? Wie oft und wie intensiv trifft dieses Verhalten auf? Wie denkt der Betroffene und wie erlebt er die Situation? Die Klärung der Bedingungen, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung des problematischen Verhaltens maßgeblich sind. In welchen Situationen tritt das Verhalten auf? In welchen kaum oder gar nicht? Durch welche Reize, Bedingungen bzw. Situationen wird das problematische Verhalten ausgelöst? Von welchen Sorgen für dessen Aufrechterhaltung? Herausfinden von Ersatz, Alibi oder Entlastungsfunktionen des problematischen Verhaltens. Welche Funktion hat das Verhalten für den Betroffenen? Ermittlung von Lern- und Verhaltensdefiziten, welche die Person zeigt. Welche Lern- und Verhaltensdefizite tragen zu dem unangemessenen Verhalten bei oder bewirkten es? Feststellung der notwendigen und gewünschten Verhaltensänderung. Formulierung eines Sollzustandes. Der zweite Schritt ist die Verhaltensmodifikation. Aufgrund der Analyse und einer genauen Planung ist es nun möglich, den ausgearbeiteten Vorgehensplan durchzuführen. Da es sich bei einem verhaltensorientierten Vorgehen immer um eine Veränderung des Verhaltens handelt, spricht man in diesem Zusammenhang von einer Verhaltensmodifikation. Je nachdem, welche Lerntheorien zugrunde gelegt wird, ergeben sich verschiedene Techniken des verhaltensorientierten Konzepts. Für die Unterstützung von beeinträchtigten Menschen bietet sich das operative Konditionieren an. Der dritte und letzte Schritt ist die Bewertung und Reflexion. Erfassung von Bewertung der Erfolge oder Misserfolge der Handlung. Nachkontrolle nach einem längeren Zeitraum. Es ist immer wichtig, den Verlauf zu kontrollieren, um Stagnationen oder Rückschläge möglichst frühzeitig zu erkennen und eventuell Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem am Ende sollen Nachkontrollen stattfinden, ob die Verhaltensmodifikation gelungen ist oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das gewünschte Verhalten zu erreichen. Die Vorgehensweise nach dem operanten Konditionieren. Erstens Schaffen von Motivation, um beim Klienten das Bedürfnis nach Verhaltensänderung zu wecken, beziehungsweise bereits vorhandene Motivationen zu stärken. Wirksame Belohnungen in Aussicht stellen. Gesetzte Bereitschaft. Wegnahme von Bedingungen, die für die Aufrechterhaltung des problematischen Verhaltens sorgen, da diese sonst verhindern, weiterhin verstärkend wirken. Verstärkung meint einen Prozess, der dazu führt, dass Verhalten vermehrt auftritt. So kann unerwünschtes Verhalten entstehen, aber auch erwünschtes herbeigeführt werden. Der Verstärker ist dafür nötig. Der Verstärker sind jene Verhaltenskonsequenzen, welche die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten erhöhen. Dabei ist wichtig, dass die Verstärker den Bedürfnissen der Person entsprechen. Diese nennt man Relativität von Verstärkern. Beachtung des Effektgesetzes. Nur Verhaltensweise, deren Konsequenzen angenehm sind, werden aufrechterhalten. Verhaltensweisen, die nicht zum gewünschten Erfolg führen, werden nicht mehr gezeigt. Unter differenzieller Verstärkung versteht man das Ignorieren unerwünschten Verhaltens bei gleichzeitig Verstärkung von erwünschten Verhaltensweisen. Dieser Schritt kann erforderlich sein, wenn ein Abbau unerwünschten Verhaltens erfolgen soll. Möglichkeit des Aufbaus neuen erwünschten Verhaltens. Gleich Shaping ist die Verhaltensformung. Meint den schrittweisen Aufbau eines Verhaltens, indem man bereits kleinen Schritte in Richtung des Endverhaltens systematisch verstärkt. Das Vorgehen hierbei ist, jedes Verhalten, das dem gewünschten Endverhalten ähnelt, wird sofort regelmäßig verstärkt. Allmählich wird das Verhalten verstärkt, das innerhalb der gewünschten Verhaltenssequenz einen Schritt bedeutet. Verhaltensweisen, die dem letztlich gewünschten Verhalten nahezu entsprechen, werden verstärkt, bis schließlich das Endverhalten gezeigt wird. Endverhalten wird eine Zeit lang immer verstärkt, langsam wird zur gelegentlichen Verstärkung übergegangen, bis Verstärkung schließlich ganz überflüssig wird und das Verhalten aufgrund von Gewöhnung gezeigt wird. Bei Menschen mit Behinderungen sind diese Schritte des Shapings in der Regel kleiner zu gestalten und die Verstärkung muss noch anschaulicher und spürbarer gestaltet werden. Hierbei ist es auch wichtig, auf die Festigung des erwünschten Verhaltens durch ausreichende Übung und Wiederholung, also dem Frequenzgesetz, Menschen mit Behinderung muss eventuell mehr Zeit für Festigung und durch Übung und Wiederholung gegeben werden, einzugehen. Es ist auch wichtig, auf Übergang von kontinuierlichen zu intervenierender Verstärkung zu achten, also kontinuierliche Verstärkung, Änderungsverhalten wird regelmäßig immer positiv verstärkt, hilft beim schnellen Aufbau von erwünschten Verhalten. Intervenierende Verstärkung, also Verhaltensweise, wird nur noch gelegentlich positiv verstärkt, dient der langfristigen Festigung. Ziel soll sein, dass erwünschte Verhalten dauerhaft auch ohne Verstärkung gezeigt wird. Wie schon gesagt, ist das Case Management ein weiteres Mittel, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Beim Case-Management wird auf die wissenschaftliche Grundlage, die ökologischen Theorien, zum Beispiel das Life-Modell, genutzt. Die Grundannahme, Erleben und Verhalten werden im sozialen Kontext gesehen und aus dem politischen und wirtschaftlichen Beziehungsgefüge heraus verstanden. Die Zielsetzung ist die Erschließung von Koordination, von Hilfsquellen, Planung und Organisation des Unterstützungsverlaufs. Die Vorgehensweise wird hier in 5 Schritte unterteilt, dem Assessment, Planning, Intervention, Monitoring und der Evaluation. Vorgehensweise des Unterstützungsmanagements oder Case Managements. Erstens, Assessment, Einschätzung und Bedarfsklärung. Die Erfassung der Probleme, eine Problemliste, umfassende Beschreibung und Bewertung der Situations, Bedarfsklärung, Abklären von Erwartungen der Beteiligten, Einschätzung von Ressourcen und objektiven Gegebenheiten, Lebensgeschichte des Klienten, körperliche Bedingungen, soziale und wirtschaftliche Bedingungen, subjektive Orientierung, aber auch individuelle, soziale Ressourcen und Stärken. Ergebnis, Bedarfs- und Ressourcenprofil. Der zweite Schritt ist das Planning, Zielvereinbarung und Hilfeplanung. Die Festlegung einer Zielvereinbarung, Suche nach Mitteln und Wegen, um Verbesserung der Lebenslage des Klienten zu erreichen. Aktive Beteiligung des Klienten. Nutzung bisher unerschlossener Quellen. Erschließung von Geldquellen, Erschließung informeller Hilfen, Freunde, Nachbarn etc., Erschließung formeller Hilfen, Einrichtungen, soziale Dienste, Koordination und Vernetzung der Hilfsquellen. Die Ergebnis ist der Hilfsplan. HP enthält Angaben zur Art, Umfang und Dauer der Unterstützung. Unterschrift des Klienten und Aushändigung. Planung sichert Vorhandensein von Ressourcen und/oder Geldmittel, um Plan durchzusetzen. Drittens, Intervention. Kontrollierte Durchführung der Hilfe. Kontrollierte Durchführung des Hilfesplans. Begleitende, steuernde, kontrollierende und anwaltliche Funktion des CM. Case Manager leistet nicht Selbsthilfe, sondern ist Dienstleister in der Sache des Klienten. Regelmäßige Erkundigung über Fallverlauf, gegebenenfalls Anpassung der Hilfsstrategie an neue Erfordernisse, bis schließlich die Ziele erreicht sind. Monitoring, vierter Schritt. Monitoring, Begleitung und Überprüfung der Hilfen. Begleitung und Beobachtung des Ablaufs, fortlaufende Überprüfung der Leistungserbringung auf Wirksamkeit und Angemessenheit, regelmäßige Kontakte mit dem Klienten, um Teilerfolge, Fortschritte etc. feststellen zu können, gegebenenfalls Korrekturen und Nachbesserungen, Dokumentation des Veränderungsprozesses als Nachweis für die Qualität der Arbeit und zur Erfolgskontrolle. Fünftens, Evaluation, Dokumentation und Bewertung der Ergebnisse, Überprüfung, inwieweit das Ziel des Hilfsplans erreicht wurde, Vergleich von Ist-Zustand der Problemlage mit dem Soll-Zustand der anzustrebenden Lebenslage, Feststellung, welche formellen und oder informellen Hilfen beendet oder weitergeführt werden sollen. Dokumentation von Ergebnissen und Erfahrungen als Rechenschaftsablage für Auftraggeber und Klienten. Dient der Neueinschätzung der Situation des Klienten und damit Einleiten eines neuen Case-Management-Prozesses oder der Beendigung des Case-Managements. Zuletzt muss man das verhaltensorientierte Konzept und das Case Management miteinander vergleichen und bewerten. Vergleichen kann man diese in Menschenbild, Grundannahmen, Gegenstand, Anwendbarkeit und Wirksamkeit. Beim Menschenbild ist das verhaltensorientierte Konzept Mensch ausschließlich von Umweltreizen beherrscht, behavioristische Auffassung, keine aktiven Selbststeuerungen, passive Haltung gegenüber der Umwelt und weniger aktive Auseinandersetzung mit ihr. Das Cash Management im Fall beim Menschenbild, Mensch als aktives Wesen, Umwelt beeinflusst Menschen, dieser steuert und beeinflusst Umwelt jedoch auch, wirkt auf sie ein, verändert und gestaltet sie. Als nächstes die Grundannahmen. Im verhaltensorientierten Konzept, alles Erleben und Verhalten, auch Unangepasstes, ist erlernt und kann wieder verlernt werden. Beim Case Management zu den Grundannahmen Erleben und Verhalten als Resultat wechselseitiger Austauschprozesse zwischen Individuum und Umwelt. Das nächste ist der Gegenstand. Beim verhaltensorientierten Konzept ist dieser problematisches Verhalten ist Gegenstand der Veränderung, das Symptom selbst ist das Problem. Individuumsorientierter Ansatz. Unterstützung befasst sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen. beim Case Management, im Fall des Gegenstands Menschen, Umwelt, Beziehung, fehlerhaftes Erleben und Verhalten wird im sozialen Kontext gesehen und entsteht als Folge fehlgelaufener Beziehungen zwischen Person und Umwelt. Ungleichgewicht rufen Stress, Hilflosigkeit, Überforderung hervor und beeinträchtigen die Lebensqualität. Unterstützung befasst sich mit Ressourcen, die durch Vernetzungsarbeit aktiviert werden. Beim verhaltensorientierten Konzept als nächstes die Anwendbarkeit, Abbau unerwünschten und Aufbau erwünschten Erlebens und Verhaltens durch gezielte Lerntechniken, Einzelhilfe am Individuum. Beim Case Management und zur Anwendbarkeit koordinierte, geplante und kontrollierte Erschließung aller möglichen Quellen zur Hilfe und Unterstützung. Adressat ist nicht nur der einzelne Klient, sondern der seine Umwelt, gesellschaftliche Bezüge und ihre Aufgabenstellung zielt auf Gemeinschaftsleistung ab, Gestaltung der Begegnung von Menschen in ihrer sozialen oder gesundheitsbezogenen Zusammenarbeit. Als nächstes die Wirksamkeit beim verhaltensorientierten Konzept, Erfolge, wenn Problem im Individuum vorliegt, kaum eine Chance, wenn soziale, wirtschaftliche und oder politische Faktoren eine Rolle spielen. Beim Case Management ist bei der Wirksamkeit jedoch ganzheitlich orientiert, wird dem Menschen in seiner Lage gerecht, individuelle und soziale Ressourcen. Als nächstes kommen wir zu der Bewertung vom verhaltensorientierten Ansatz und dem Case Management. Positiv beim verhaltensorientierten Ansatz ist die wissenschaftliche Fundierung nachgewiesene Wirksamkeit. Anerkanntes und therapeutisches Verfahren auch bei der Arbeit mit Behinderten. Kostengünstiges Verfahren, Erfolge schon nach kurzer Zeit, ökonomischer Aspekt. Beim Case Management sind die positiv gesehenen Fakten wissenschaftliche Fundierung, zielgerichtetes, organisiertes, Zusammenwirkung und ganzheitlicher Ansatz. Beim Negativen kommen wir beim verhaltensorientierten Ansatz zur Ausbildung der Ursachen einer Krankheit, eines Verhaltens, Fixierung auf Symptome, nur Zeichen einer Krankheit werden behandelt, keine echte Heilung, begrenzte Wirksamkeit bei umfassenden Störungen, Individuumszentrierung, Ausklammern sozialer, politischer Gegebenheiten und Austauschprozessen, Defizitsorientierung, nur Verhalten des Klienten wird geändert, damit er sich Umweltforderungen besser anpassen kann. Mechanistische Vorstellungen vom menschlichen Verhalten, Reizreaktionsschema, Therapie als Dressur. Beim Case Management werden als negative Fakten gesehen, nicht geeignet für einzelne Beratungen, medizinische Akutversorgung, soziale Nothilfe. Entpädagogisierung, Vernachlässigung individueller Ursachen, Rollenkonflikte für den Case Manager, Anwalt von Auftraggebern und Klient, kann zu Überforderung führen. Auswahl der Hilfsbedürftigen in einem Prozess des Aushandelns und Entscheidens, Rationalisierung der Versorgung. Menschenwürde gewahrt, wenn Frage gestellt wird, ob sich Aufwand lohnt. Starke Bürokratisierung, aufwendige Dokumentation, Rechenschaftsberichte auf Kosten des eigentlichen Hilfsangebots. Problem der Kosten-Nutzungsanalyse. Mensch als kommerzielles Gut, Gewinn- und Konsumorientierung. Mensch als Kunde, soziale Arbeit als Produkt. Finanzierung des Case Managements noch nicht überall gesichert. Dies war der Lernbereich 2 für die Abiturvorbereitung 2021. Abiturvorbereitung PP Lernbereich 3. Gegenstand und Aufgabe klinischer Psychologie. Gegenstand klinischer Psychologie beschäftigt sich mit der Diagnostik, Prävention und der Behandlung von psychischen Störungen, psychischen Aspekten körperlicher Erkrankung und psychischen Krisen, gleich seelische Belastungsreaktionen. Ich gehe jetzt näher auf psychische Störungen ein. Psychische Störungen sind alle Erlebens- und Verhaltensweisen einer Person, die über einen längeren Zeitraum hinweg erheblich von der Norm abweichen und mit einem Leidensdruck verbunden sind, sowie für die betroffene Person selbst und oder ihre soziale Umgebung eine Beeinträchtigung zur Folge haben. Ich gehe jetzt näher auf psychischen Aspekten körperlicher Erkrankungen ein. Psychische Ursachen körperlicher Erkrankung, psychische Reaktionen auf körperliche Erkrankungen und organische psychische Störungen. Jetzt gehe ich näher auf psychische Krisen ein, gleich seelische Belastungsreaktionen, die durch äußere Umstände veranlasst sind. Mal kürzer, mal länger können psychische Störungen zur Folge haben. Nun zu den Aufgaben klinischer Psychologie. Aufgaben beschäftigt sich mit psychischen Störungen, psychischer Erkrankung und mit psychischen Krisen und beschreibt, klassifiziert, erklärt, verhütet und behandelt diese. Es geht dabei auf drei zentrale Aufgabengebiete ein. Der psychologische Diagnostik ist das wissenschaftlich fundierte Sammeln und Aufbereiten von Informationen über den Hilfesuchenden mit dem Ziel, Entscheidungen und sich daraus ergebenden Handlungsweisen zu begründen, zu kontrollieren und zu optimieren. Hauptaufgabe psychischer Diagnostik ist dabei die Erfassung des Ist-Zustandes psychischer Probleme, die Erfassung der Entstehungsbedingungen, die Feststellung einer Prognose, die Einforderung, Klassifikation der Phänomene und Ermöglichung von Entscheidungen zur Behandlung. Dies umfasst die Anamnese, die Exploration und dergleichen und gegebenenfalls Verhaltensbeobachtungen und Tests. Als nächstes kommen wir zur Prävention und Gesundheitsförderung. Diese umfasst Maßnahmen und Programme, die Gesundheit und Persönlichkeitsentfaltung fördern, um psychischen Störungen, psychischen Aspekten körperlicher Erkrankungen und psychischen Krisen vorzubeugen. Als nächstes kommen wir zur Behandlung. Behandlung meint alle Formen professioneller, psychologischer Hilfen zum Abbau bzw. zur Reduzierung von psychischen Störungen, psychischen Aspekten, körperlichen Erkrankungen und psychischen Krisen. Diese lässt sich unterteilen in Beratung, Wissensfundierung, fundiertes Vorgehen, das als Ziel die Beseitigung von persönlichen und oder sozialen Problemen hat. Die Psychotherapie, wissensfundierte Techniken und Verhaltensweisen, mit denen versucht wird, psychische Störungen, psychische Aspekte, körperliche Erkrankungen und psychische Krisen zu heilen. Als nächstes die Rehabilitation, alle Maßnahmen, die der Wiedereingliederung von beeinträchtigten Personen in Arbeit und Beruf und der sicheren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dieser Person dienen. Kommen wir als nächstes zu Gesundheit und Krankheit. Krankheit bezeichnet objektiv feststellbare und oder subjektiv empfundene Störungen von einer körperlichen und oder psychischen Funktion bzw. Funktionen und bedeutet eine Beeinträchtigung im Leben eines Betroffenen. Dabei geht der Begriff Krankheit auf die unterschiedliche Schwere, unterschiedliche Dauer, völlige Ausheilung oder chronischer Verlauf, kann Krisen auslösen oder bewusst machen, kann Lebensumstellungen korrigieren und somit eine Chance bedeuten. Die Krankheit geht darauf ein. Kommen wir nun zur Gesundheit. Gesundheit meint körperlicher und psychischer Zustand des Individuums, der von einer relativen Freiheit von Beschwerden und Beeinträchtigungen gekennzeichnet ist, sowie einen Zustand der optimalen Handlungs- und Funktionsfähigkeit eines Menschen. Dabei geht man darauf ein, Fähigkeit, psychische Anforderungen und Belastungen zu bewältigen, kein statischer Zustand, den es zu erreichen, sondern ein dynamischer Prozess, den es zu gestalten gibt. Hier geht man somit darauf ein, dass man nicht gesund ist, wenn man keine Krankheit hat, sondern dass auch ein geistiger Gesundheitszustand da sein muss, um als gesund zu gelten. Und auch wenn eine Krankheit besteht, dass diese nicht unbedingt meinen muss, dass man krank ist, sondern auch, dass man einen besseren Zustand erreichen kann, die für das Individuum selbst als eine Verbesserung und als eine Genesung gilt. Auch wenn es aus klinischer Sicht sich nicht um eine Genesung handelt. Hier kann man auf zwei verschiedene Modelle eingehen, das pathogenesische Modell und das salutogenesische Modell. Das pathogenesische Modell sagt, was macht krank, welche Ursachen sind für Entstehung und Verlauf von Krankheiten ausschlaggebend. Dies dient zur Verhütung bzw. Vermeidung von krankheitsspezifischen Risiken. Das salutogenesische Modell hingegen fragt, was erhält gesund, welchen Einfluss sind für den Erhalt und die Förderung von Gesundheit ausschlaggebend. Sie ist für die Stärkung von gesundheitsfördernden Potenzialen im Menschen und seiner Umgebung. Gehen wir noch einmal kurz zurück zum Punkt der Diagnose. Zu diesem Punkt ist noch wichtig die Diagnostik. Die psychologische Diagnostik ist das wissenschaftlich fundierte Sammeln und Aufbereiten von Informationen über den Hilfesuchenden mit dem Ziel, Entscheidungen und sich daraus ergebende Handlungsweisen zu begründen, zu kontrollieren und zu optimieren. Wichtig dazu ist auch noch die Diagnose. Die Diagnose ist die Feststellung, die Bestimmung einer körperlichen oder psychischen Krankheit. Diese werden gebraucht, um eine Depression feststellen zu können. Dies wird meist mit einem ICD-10-Modell gemacht. Depressionen erhalten Störungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität entweder zur Depression mit oder ohne begleitender Angst oder zur gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf oder sind im Zusammenhang mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen. Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen. Bei den leichten, mittelgradigen oder schweren Episoden kommt es zu folgenden Symptomserscheinungen. Leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antriebs- und Aktivität. Die Fähigkeit zur Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten somatischen Symptomen begleitet werden, wie Interessensverlust oder Verlust der Freude, Frühwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Je nach Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode leicht, mittelgradig oder schwer. Um eine psychische Störung einzuordnen, ist es wichtig, dass man die Definition von Symptom kann. Ein Symptom ist aus medizinischer und klinischer Sicht ein Anzeichen, das für eine bestimmte Krankheit bzw. bestimmte psychische Störung charakteristisch ist. Diese kann man nun in das Störungsbild der Depression einordnen. Also Einordnung in affektive Störungen und die Darstellungsform der Symptome nach dem ICD-10-Modell. Und anschließend muss man unterschiedliche Aussagen dem Schweregrad nachgeben. Um eine psychische Störungen erklären zu können, gibt es verschiedene Theorien. Hier werde ich nun die kognitive Theorie nach Beck erläutern und gleichzeitig auf ihre Therapieansätze eingehen. Wichtig ist hierbei zuerst Kognition zu definieren. Kognition sind alle psychischen Vorgänge, die der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung sowie des Abrufens und Weiterverwendens von Informationen dienen. Die Grundannahmen der kognitiven Theorie sind: kognitive Prozesse und Strukturen eines Menschen üben einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten und Erleben aus und unterscheiden, wie ein Individuum erlebt und sich verhält. Nicht der Reiz oder die objektive Situation oder die Lebensbedingungen an sich ist entscheidend, sondern die Art und Weise der subjektiven Wahrnehmung, Verarbeitung und Beurteilung dieser. Zusätzlich zu diesen Grundannahmen, die nur zur Theorie gelten, geht die Therapie auf weitere ein. Jeder Mensch besitzt aufgrund persönlicher lebensgeschichtliche Erfahrungen ein individuelles Kognitionsmuster. Psychische Störungen entstehen und werden durch dysfunktionale Kognitionen aufrechterhalten. Erleben und Verhalten kann durch die Art und Weise, wie Situationen wahrgenommen werden, gesteuert werden. Ziel dieser kognitiven Therapie ist das Bewusstmachen von Kognitionen, Aufbau von fehlerhaften Strukturen, also den dysfunktionalen Kognitionen und Aufbau von angemessenen kognitiven Strukturen. Hier geht Beck vor allem in seiner Therapie auf zwei Schritte ein: der Analyse und der therapeutischen Intervention, der Veränderung der Kognitionen. Im ersten Schritt der Analyse muss man auf fünf Schritte eingehen: der Beschreibung der automatischen Gedanken, der Klärung der Ereignisse, die automatische Gedanken auftreten lassen, die Beschreibung des Erlebens und des Verhaltens, die mit dem automatischen Gedanken verbunden sind, und die Beschreibung der kognitiven Grundannahmen, die den automatischen Gedanken zugrunde liegen. Und zuletzt der Ermittlung der relativen Kindheitsdaten, die für Entstehung und Aufrechterhaltung der Grundannahmen verantwortlich sind. Die automatischen Gedanken sind die Gedanken, die ein Mensch automatisch äußert, wenn er mit einer gewissen Situation konfrontiert wird. Diese wurden durch die Erfahrungen und das Erleben und Verhalten, die ein Mensch in seinem Lebensverlauf getroffen hat, geformt. Kommen wir wieder zur Analyse. Mögliche Methoden zur Analyse sind die Beobachtung des Klienten in natürlichen Situationen, das Gespräch, das Herstellen von bestimmten Situationen in einem Rollenspiel, Berichte des Klienten und standardisierte Testverfahren und Fragebögen. Kommen wir nun zum zweiten Schritt: der therapeutischen Intervention, die Veränderung der Kognitionen. Hierbei ist wichtig, dass man zu beachten, dass dysfunktionale Kognitionen entstanden sind, da man nur durch die Therapie anwenden kann, da etwas schiefgegangen ist. Diese dysfunktionalen Kognitionen führen zu Denkfehlern im Patienten. Diese Denkfehler müssen aufgedeckt werden und durch gewisse Maßnahmen dem Patienten bewusst gemacht werden. Die Wahrheit muss dem Patienten nicht vorbehalten werden, sondern er muss sich dieser stellen. Dem Patienten muss klar gemacht werden, dass diese Aussagen, wie er sie formuliert, nicht erfüllbar sind oder auch nur einer absurden Logik folgen. Somit wird beim Umgang mit automatischen Gedanken in der kognitiven Therapie drei Schritte beachtet. Erstens, automatische Gedanken identifizieren, durch Erfragen von Gefühlen, Beschreibung einer Situation. Zweitens, die Überprüfung, ob die Gedanken wahr sind und angemessen darauf antworten. Und drittens, diese Probleme lösen, wenn die Gedanken wahr sind. Kommen wir nun zur psychoanalytischen Theorie und Therapie nach Freud. Die Grundannahmen dieser Theorie sind die Bestimmung seelischen Vorgänge und ihre inneren Vorgänge sind im Bewusstsein verborgen, also unbewusst, wirken sich jedoch auf das individuelle Erleben und Verhalten und der Entwicklung der Persönlichkeit nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten aus. Menschliches Verhalten wird durch Triebe erzeugt und gesteuert. Jedes Verhalten ist seelisch bedingt und lässt sich nur aus der individuellen Lebensgeschichte des Menschen erschließen. Dies wird als psychischer Determinismus bezeichnet. Die Ziele der psychoanalytischen Therapie sind die Klärung unbewusster Zusammenhänge, emotionale Auf- und Verarbeitung von bewusst gemachten Konflikten. Zur Bildung eines ersten Eindrucks vom Klienten nimmt das psychoanalytische Therapieverfahren, bedient sich da diesbezogen zweier verschiedener Verfahren. Dem psychoanalytischen Erstinterview, mit dem Ablauf, ein umstrukturiertes Gespräch, Klient bestimmt, Diagnostiker stellt nur wenige Fragen, Therapeut als reflektierender Mitspieler. Das Ziel dieses Verfahrens ist das Gewinnen von subjektiven sowie szenischen und situativen Informationen. Das Kennenlernen der bewussten und unbewussten Bedeutung von Ereignissen für den Klienten. Der Psychotherapeut verhält sich zugewandt, akzeptierend und freundlich, um Angst und Schamgefühl abzubauen. Das andere erste Informationsgewinnungsverfahren ist die tiefenpsychologische Anamnese. Hier im Ablauf wird stärker strukturiertes Gespräch durch eine Reihe von gezielten Fragen. Therapeut als unbeteiligter Beobachter, der Informationen systematisch analysiert und Antworten nicht bewertet. Ziel: Gewinn eines lückenlosen Bildes lebensgeschichtlicher Faktoren, Formulierung von Hypothesen. Zur Auswertung des Anamnesegesprächs ist hier zu beachten, die Formulierung von Annahmen über mögliche Ursachen für das Symptom bzw. Problem. Ergänzende Daten zum Problem können über Tests und Beobachtungen gewonnen werden. Weitere Daten werden über den analytischen Prozess gewonnen, in dessen Verlauf die unbewussten Anteile des Konflikts analysiert und dem Bewusstsein zugänglich gemacht werden. Die Vorgehensweise in der psychoanalytischen Therapie. Vor Beginn der Therapie Arbeitsbündnis mit dem Klienten eingehen, Zeit und Dauer festlegen, Bereitschaft zur langfristigen Mitarbeit prüfen, trotz eventueller Kränkungen oder Ängste. Vertrag zwischen Klient und Analytiker schließen. Klient verspricht vollste Aufrichtigkeit und Analytiker vollste Diskretion und Erfahrung. Ziel: Klient soll durch ausgewogene Reflexion über sich selbst und die Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen aus Vergangenheit und Gegenwart zu wichtigen Einsichten gelangen. Der Psychologe hat hier bei dieser Verfahrensweise die Möglichkeit, zwischen mehreren Behandlungsmethoden auszuwählen. Zuerst der freien Assoziation. Freies Assoziieren ist eine Verfahrensweise, die darin besteht, dass der Klient aufgefordert wird, seine Gedanken freien Lauf zu lassen und alle Gefühle und Gedanken zu äußern, ohne Rücksicht darauf, wie unwichtig, persönlich oder beschämend sie ihm erscheinen. Als nächstes die Traumanalyse, bei der der Psychologe versucht, ja, die Träume, die ihm der Patient so äußert, zu deuten. Dies alles dient, um eine Deutung und Widerstand herauszufinden. Eine Deutung ist die dem Klienten mitgeteilte Interpretation über unbewusste Sinneszusammenhänge. Der Widerstand meint in diesem Zusammenhang die Abneigung gegen bewusst gemachte Machung unbewusster psychischer Inhalte, gegen die sich der Patient wehrt. Es ist hier wichtig, dass der Patient darauf eingeht und sich auf die Deutung einlässt und keinen Widerstand zeigt, um eine Besserung seiner Situation hervorzurufen. Als nächstes kommen wir zur Übertragung und Gegenübertragung. Die Übertragung bezeichnet den Vorgang, dass man Einstellungen, Gefühle und Erwartungen, die man gegenüber früherer Bezugspersonen hatte, auf den Therapeuten projiziert. Die Gegenübertragung meint, dass der Therapeut seinerseits mit bestimmten Gefühlen und Wünschen auf den Patienten reagiert. Dies alles dient, um Einsicht beim Patienten hervorzurufen, damit dieser besser mit seiner Situation umgehen kann und in der Lage ist, seine Probleme selbst zu lösen. Kommen wir nun zur Bewertung kognitiver und psychoanalytischer Theorie. Positive Aspekte der kognitiven Theorie. Die Theorie basiert auf gründlicher, experimenteller Forschung und ist wissenschaftlich fundiert. Dem Menschen wird ein hohes Maß an Selbststeuerung zugestanden. Die Fähigkeit, sich selbst zu steuern und Verhalten ändern zu können, bietet viele Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich der Erziehung und Therapie. Vor allem für den Bereich der Psychotherapie ist die kognitive Theorie von großer Bedeutung. Die psychoanalytische Theorie im positiven Aspekte hingegen lautet: Es liegt eine Theorie vor, die menschliches Verhalten und Erleben sehr umfassend beschreiben und erklären kann. Für die Erziehung und Therapie haben die Erkenntnisse und Annahmen aus der psychoanalytischen Therapie große Bedeutung. Zu den eher negativen Aspekten für die kognitive Therapie lauten: Die Theorie bietet einen geringeren Erklärungswert, sondern stellt eher eine Grundlage für das psychotherapeutische Konzept dar. Die Überbetonung der Kognitionen vernachlässigt andere psychische Phänomene oder diese werden nur abhängig von den Kognitionen betrachtet, zum Beispiel die Emotionen. Die Motivation als wesentlich für jede Form von Aktivität eines Menschen wird in dem Modell kaum berücksichtigt. Vernachlässigt wird, dass nicht nur durch kognitive Prozesse Ängste und andere negative Emotionen ausgelöst werden können, sondern auch durch die Situation selbst. Beispielsweise kann das Handeln anderer Personen die Emotion auslösen. Die Wechselwirkung von Kognitionen und Emotionen wird vernachlässigt. So können nicht nur Kognitionen Emotionen auslösen, sondern auch umgekehrt. Angenehme Gefühle fördern kognitive Prozesse, unangenehme Gefühle können diese hemmen. Kommen wir zu den eher negativen Aspekten der psychoanalytischen Theorie. Diese lauten: Zum Teil fehlt die hinreichende wissenschaftliche Fundierung der Theorie. Freuds Forschungen weisen einen Mangel an Nachprüfbarkeit und Allgemeingültigkeit auf. Annahmen wie die Existenz des Unbewussten lassen sich nicht wissenschaftlich belegen. Mensch wird als reines Triebwesen gesehen. Sehr mechanistisches Menschenbild. Moderne Theorien belegen, dass die Menschen nicht nur aktiv werden, wenn innere Spannungen vermindert werden sollen oder Triebwünsche befriedigt werden. Sehr umstritten sind die Annahmen zum Todestrieb. Inzwischen geht man eher davon aus, dass Aggression auf Erfahrungen zurückgehen. Es ist fraglich, ob Erleben und Verhalten stets auf Erfahrungen zurückgeführt werden kann. Also determiniert ist. Hier werden Selbststeuerung und Autonomie des Menschen zu wenig berücksichtigt. Dem Ich wird nur eine sehr schwache Position zugestanden. Es wird stark von den anderen Persönlichkeitsinstanzen und der Realität beeinflusst. Auch dies schwächt die Selbststeuerungsfähigkeit des Menschen. Dies war die Abiturvorbereitung vom EMPP für das Jahr 2021 im Lernbereich 3.